NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Dem Billigflieger Ryanair steht der nächste Streik ins Haus. Ab Freitag bleiben die Piloten am Boden, dazu auch unser Kommentar. Nach dem Großbrand an der Bahn sind die Menschen in Siegburg immer noch fassungslos. Deutschland hat mit Spanien ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge geschlossen. Der Afghane, der zu Unrecht abgeschoben worden war, kehrt nach Deutschland zurück. Und Elon Musk will Tesla von der Börse nehmen. Es ist ja nicht so, dass es im Moment keine Störungen im Reiseverkehr gäbe. Da werden Flughäfen stundenweise geschlossen wegen Sicherheitspannen. Eine Autobahn in Norditalien ist quasi explodiert. Ein Böschungsbrand legt die ICE-Strecke Köln-Frankfurt lahm. Und Streiks beim Billigflieger Ryanair gab es auch schon reichlich. Der nächste Streik beginnt am Freitag. Diesmal sind es die Ryanair-Piloten. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Der irische Billigflieger Ryanair zieht die Notbremse. Nach der Streikankündigung der Pilotengewerkschaft Cockpit streicht die Airline am Freitag 250 Flüge in Deutschland. Ein Großteil der Verbindungen von und nach Deutschland fallen damit aus. Betroffen sind laut Ryanair rund 42.000 Passagiere. Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs versicherte am frühen Nachmittag in Frankfurt, man habe bereits begonnen, die Passagiere zu informieren.
Now that the strike is confirmed,
alle unsere deutschen Kunden, die am Freitag von und nach Deutschland fliegen, werden eine E-Mail und eine SMS von Ryanair erhalten. Darin werden sie darüber informiert, dass sie ihre Flüge kostenlos umbuchen können oder das Geld zurückbekommen.
Confirming that they can move their flight for free to another day. And some customers may take a refund.
Ryanair selbst kritisiert den angekündigten Streik. Peter Bellew, verantwortlich für den operativen Bereich bei Ryanair, betont, man habe in den vergangenen Monaten gute Gespräche mit der Gewerkschaft geführt und sei den Piloten bereits entgegengekommen. Ich hoffe, wir kehren zu konstruktiven Gesprächen zurück. Dieser Streik ist unnötig, aber vielleicht gehört er zu der Geschichte, die die Gewerkschaft erzählen will, dass es ihn geben muss. Ich bin sicher, dass wir am Ende zu einer Einigung kommen. Ganz anders sehen das die Piloten. Martin Locher, Präsident der Gewerkschaft Cockpit, sieht keine Fortschritte in den Gesprächen und macht dafür Ryanair verantwortlich.
Ich kann nur feststellen, dass wir zwar viele Verhandlungsrunden durchgeführt haben, allerdings ist für uns überhaupt kein konstruktiver Wille zu erkennen, mit uns Tarifverträge abzuschließen. Lediglich die bestehenden Bedingungen ist Ryanair bereit, festzuschreiben mit der Überschrift Tarifvertrag. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Aus unserer Sicht wäre das ein Tarifdiktat.
Ryanair betonte heute immer wieder, dass die Bezahlung der Piloten gut sei, teils deutlich höher als bei anderen Fluggesellschaften. Doch Cockpit geht es weniger um die Höhe der Bezahlung als um die Verlässlichkeit, erklärt Ingolf Schumacher, Vorsitzender des Bereichs Tarifpolitik bei der Gewerkschaft Cockpit.
Es gibt einen sehr geringen Fixanteil, dafür einen sehr hohen variablen Anteil in den Gehältern der Ryanair-Piloten. Das wollen wir ändern. Wir wollen nicht, dass es zu Einbußen durch Krankheit kommt oder bei saisonalen Schwankungen, dass wir hier dann plötzlich nicht mehr wissen, was für ein Gehalt ist denn eigentlich in den Wintermonaten zum Beispiel oder wenn ich krank werde, dann noch übrig.
Während Ryanair darauf setzt, nach dem Streik wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren zu können, hofft die Gewerkschaft auf mehr Kompromissbereitschaft der Airline. Diese machte heute aber auch noch einmal deutlich, man werde das Geschäftsmodell nicht ändern. Soll heißen, teurer soll es für das Unternehmen am Ende nicht werden.
Aus Frankfurt war das Roman Warschauer. Schlechte Arbeitsbedingungen, zu wenig Gehalt, das ist es, was die Beschäftigten der irischen Fluggesellschaft Ryanair beklagen. Dafür ist natürlich ihr Arbeitgeber verantwortlich. Oder vielleicht nicht nur. Klar, Ryanair bietet Flüge zum Schnäppchenpreis an und muss entsprechend knapp kalkulieren. Bonuszahlungen fürs Personal sind da wohl nicht eingeplant. Aber Millionen Fluggäste nehmen die billigen Angebote ja auch dankend an. Den Arbeitskampf kommentiert Henrik Burs.
An guten Tagen ist Ryanair perfekt organisiert, wie ein Uhrwerk. Normalerweise sehr pünktlich, ein großes Streckenangebot und alles, was Geld kostet und keins reinbringt, wird eiskalt weggelassen. So hat der irische Billigflieger jahrelang die alteingesessene Konkurrenz aufgescheucht und Lufthansa, Air France und Co. dazu gebracht, einige Ryanair-Konzepte nachzumachen. Ach ja, im Geschäftsbericht steht eine Gewinnmarge von rund 20%. Für Fluglinien ist das ein Traumwert. Wenn wir fair sind, hat Ryanair auch denjenigen Kunden genützt, die nie in ein blau-gelbes Flugzeug steigen würden, denn die Durchschnittspreise sind im gesamten Flugsektor gefallen. Firmenchef O'Leary, ohnehin nicht mit einem geringen Selbstbewusstsein ausgestattet, dürfte in der Firmengeschichte oft Gelegenheit zum breiten Grinsen gehabt haben. Aber es kommen auch schlechte Tage für Ryanair. Heute war schon einer mit einer unangenehmen Streichliste, die den Flugplan durcheinander bringt. Der Freitag wird dann noch härter, wenn der erste große Pilotenstreik für Ryanair in Deutschland läuft. Denn die Piloten drehen den Spieß um und machen jetzt etwas nach, was bei den anderen Airlines längst dazugehört. Sie ringen mit dem Unternehmen um einen Tarifvertrag, um eine gemeinsam verhandelte Bezahlung und um vernünftige Standards für den Arbeitsalltag. Das ist ungewohnt für Ryanair. Statt Angreifer zu sein, muss der Konzern jetzt reagieren. Schon die prinzipielle Bereitschaft, mit Gewerkschaften zu sprechen, ist ein erstes Zeichen. Jetzt müssen konkretere Verbesserungen folgen. Leisten könnte sich Ryanair die Wünsche der Piloten ohne weiteres. Das Gewinnpolster ist wie gesagt ordentlich. Außerdem wollen Jahr für Jahr immer mehr Europäer fliegen. Der Markt wächst weiter und die Iren werden auf Dauer ihren Ruf behalten wollen, zwar billig, aber auch zuverlässig zu sein. Außerdem sind Piloten gerade knapp. Wenn Ryanair ihnen nicht mehr schmeckt, werden sie zur Konkurrenz wechseln. Für uns Kunden heißt das, wahrscheinlich wird ein Flugticket oder ein Kofferzuschlag etwas teurer. Damit verwandelt sich das Fliegen nicht sofort wieder in eine elitäre und teure Angelegenheit wie in den Nachkriegsjahrzehnten. Aber so wie die Lufthansa über die Jahre ein Stück mehr Ryanair geworden ist, wird der Billigflieger nicht mehr überall billig bleiben können.
Den kommenden Streik bei der Billigfluglinie Ryanair kommentierte Henrik Burs im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was hat gestern am späten Nachmittag den Brand an einer Bahnböschung in Siegburg bei Bonn ausgelöst? Das wissen die Ermittler immer noch nicht. Das Feuer ist gelöscht, die ICE-Züge zwischen Köln und Frankfurt fahren wieder, die Regionalzüge sollen ab morgen wieder rollen. Aber eine ganze Straße ist praktisch weggebrannt. Die Bewohner sind erstmal obdachlos. Wie geht's jetzt weiter? Daniela Junghans berichtet.
Am Tag nach dem Feuer müssen sich die Menschen in Siegburg-Brückberg erstmal sammeln. 8 Häuser hat der Brand beschädigt, manche so schwer, dass sie wohl abgerissen werden müssen. Die meisten der 32 Verletzten sind nach Polizeiangaben inzwischen wieder zu Hause. Fast alle hatten eine Rauchvergiftung. Manche Anwohner können das Geschehen noch immer nicht so richtig fassen.
War einfach erschreckend, wie schnell das ging, wie das rübergezogen ist. Hat ja nur klein angefangen und dann war es schon bei uns.
Ich habe gerade eben eine Nachbarin getroffen, gerade vor 5 Minuten. Die hat eine Brandwunde am Unterarm, aber nicht von dem Feuer selber, sondern von der Hitze. Sagt es eine Feuerwalze explodiert vor ihr und innerhalb von unter einer Minute war die Gartentür weggebrannt.
Wir haben da nichts mehr mitnehmen können. Wir hatten einen Schlüssel noch, ein Handy haben wir noch geschnappt und raus. Einfach nur, meine Frau hatte noch nicht mal Schuhe an.
Schnell und unbürokratisch soll den Betroffenen geholfen werden, verspricht NRWs Innenminister Herbert Reul, der seinen Urlaub unterbrochen hat, um heute nach Siegburg zu kommen. Reul hat sich nicht nur von Polizei und Feuerwehr über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren lassen, sondern auch mit Anwohnern gesprochen.
Die sind auch richtig durch den Wind, um es mal salopp zu formulieren. Die haben ja gestern versucht, mit eigenem Schlauch ihr Haus oder das Haus des Nachbarn zu löschen. Die sind an den Häusern entlang gelaufen und haben geklopft und sagt, lauft, kommt raus.
Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist immer noch völlig unklar. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Auch Brandfachleute vom LKA sind dabei. Sie sollen jetzt klären, wie die Brombeerhecke am Bahndamm Feuer fangen konnte. Dafür wird auch der Boden analysiert. Die Polizei sucht nach einem möglichen Brandbeschleuniger. Aber es gibt auch viele andere mögliche Ursachen. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe zum Beispiel oder der Funkenflug eines vorbeifahrenden Zuges, sagt Polizeisprecher Burkhard Rick.
Im Moment geht es darum, wirklich die Brandursache, die eigentliche Brandentstehung zu klären auf der anderen Seite des Bahndammes. Uns ist es jetzt wichtig zu klären, haben wir möglicherweise eine Straftat, die wir hier untersuchen müssen, oder war es eine Selbstentzündung oder eine achtlos weggeworfene Zigarette.
Die Polizei bittet deshalb auch mögliche Zeugen, die das Entstehen des Feuers beobachtet haben, sich bei den Behörden zu melden. Parallel zu den laufenden Brandermittlungen versucht die Bahn, die betroffene Trasse wieder befahrbar zu machen. Derzeit ist der Regionalverkehr eingestellt. Nur der Fernverkehr auf der stark befahrenen Trasse Köln-Bonn-Frankfurt am Main läuft bereits wieder.
Daniela Junghans berichtete. Sogenannte Rücknahmeabkommen stehen gerade hoch im Kurs, sprich Flüchtlinge aus Deutschland in ein anderes EU-Land zurückzuschicken, in dem sie bereits registriert worden sind. Nach dem Machtkampf zwischen CDU und CSU, vor allem dem zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, da hatte die Große Koalition sich darauf geeinigt, darüber mit anderen EU-Staaten zu verhandeln. Jetzt ist ein solches Rückführungsabkommen mit Spanien unter Dach und Fach. Aus Berlin, Julia Barth.
Nun hat Horst Seehofer es also in der Tasche. Das erste Rücknahmeabkommen, das es ihm erlaubt, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. An die große Glocke hat er das nicht gehängt. Dass Spanien am Montag Brief und Siegel für ein solches Abkommen gegeben hat, scheint der Pressesprecherin des Innenministeriums heute eher zufällig über die Lippen zu kommen.
Die Verhandlungen mit Spanien zu den bilateralen Verträgen sind nun abgeschlossen,
sagt Eleonore Petermann. In Kraft treten wird die Vereinbarung am kommenden Samstag. Von diesem Tag an werden Flüchtlinge, die an der bayerischen Grenze ankommen, in Spanien aber bereits Asyl beantragt haben, gar nicht erst ins Land gelassen und nach maximal 48 Stunden wieder nach Spanien zurückgeschickt.
Wir begrüßen dazu auch die Kooperationsbereitschaft von Spanien, die letztlich vorbildlich hier auch gehandelt haben. Wichtig sind, das darf man nicht vergessen, die Verträge mit Griechenland und mit Italien, denn dort ist der migrationspolitische Druck am größten. Die sind noch nicht beendet.
Und genau das ist vermutlich der Grund dafür, dass im Innenministerium trotz erfolgreicher Verhandlungen mit Spanien noch keine wirkliche Feierlaune ausgebrochen ist. Denn deutlich wichtiger wären für Horst Seehofer Rücknahmeabkommen mit Griechenland und Italien, wo die meisten Flüchtlinge zuerst ankommen. Die Zahl derjenigen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden und für die eigentlich diese beiden Länder zuständig wären, übersteigt die Zahl der Flüchtlinge in einem spanischen Asylverfahren deutlich. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Matthias Middelberg spricht zwar von einem großen Erfolg für den Innenminister und bezeichnet die Vereinbarung mit Spanien als gute Grundlage für die Verhandlungen mit den anderen Staaten. Doch im Gegensatz zu Spanien fordern sowohl Italien als auch Griechenland Gegenleistungen für etwaige Zusagen.
Es geht im Grunde immer darum, dass wir, wenn wir Flüchtlinge von unserer Grenze zurückführen nach Athen oder Rom, dass umgekehrt dann sowohl die Italiener als auch die Griechen wollen, dass wir andere Flüchtlinge von ihnen nach Deutschland übernehmen,
sagt der Innenminister am vergangenen Sonntag im ARD-Sommerinterview. Und solche Zugeständnisse will Horst Seehofer um jeden Preis vermeiden.
Denn das würde die deutsche Bevölkerung nicht verstehen. Wenn wir also mehr aufnehmen würden, als wir an der Grenze zurückweisen. Das kann ja nicht im Ernst der politische Wille sein.
Seine Zuversicht, dass trotzdem weitere Abkommen zustande kommen, will Seehofer noch nicht ganz aufgeben, hofft dabei auch auf die Unterstützung der Kanzlerin. Sollte die Bundesregierung mit ihren Bemühungen scheitern, könnte das den Streit über die Zurückweisungen an der Grenze wieder neu entfachen. Denn auch wenn der CSU-Chef diese Aussage nicht noch einmal erneuert hat, steht immer noch seine Drohung von vor einem Monat im Raum, Flüchtlinge an der Grenze notfalls eben doch ohne Abstimmung mit den EU-Partnern im Alleingang zurückzuweisen.
Aus Berlin war das Julia Barth. Und wir bleiben noch mal beim Thema Asyl. Anfang Juli hatte Horst Seehofer für Empörung gesorgt, weil er sich offensichtlich gefreut hatte, dass zu seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden. Diese launige Bemerkung ist sehr kritisiert worden. Verschiedene Medien hatten außerdem berichtet, dass sich unter den Abgeschobenen auch Flüchtlinge befanden, die hier gut integriert waren, feste Jobs hatten, eine Ausbildung machten oder gerade die Schule abschlossen. Einer dieser 69 darf jetzt zurückkehren, Nasibullah S., denn dessen Asylverfahren, das war noch gar nicht abgeschlossen, als Polizisten ihn in eine Maschine nach Kabul gesetzt hatten. Philipp Eckstein berichtet.
Nasibullah S. strahlt. In seinen Händen hält er seine Flugtickets nach Deutschland.
Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich sehr, nach Deutschland zurückzukehren,
berichtet er wenige Stunden, bevor er in Kabul startet.
In Afghanistan ist das Leben schwer. Es gibt so viel Schmerz und Herausforderungen und man muss immer Angst haben.
Zunächst muss der junge Mann nach Islamabad fliegen. In der pakistanischen Hauptstadt erhält er in der deutschen Botschaft sein Visum. In Kabul war das nicht möglich gewesen, da die Botschaft seit dem schweren Anschlag im vergangenen Jahr noch immer kaum arbeitsfähig ist. Von dort reist er weiter nach Deutschland, wo er in den kommenden Tagen erwartet wird. Nasibullah S. wurde am 3. Juli gemeinsam mit 68 anderen Afghanen nach Kabul abgeschoben.
Die Polizei kam in mein Zimmer. Ich sagte denen, Ich habe demnächst einen Termin vor Gericht. Ich muss mit meiner Anwältin sprechen. Aber die Polizisten meinten, deine Anwältin kann dir in dem Fall auch nicht helfen.
Nasibullah S. hatte im Dezember 2015 in Deutschland Asyl beantragt. Er gab an, von den Taliban bedroht worden zu sein. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte seinen Antrag im vergangenen Jahr ab. In der Begründung hieß es, er müsse nicht in seine Heimat, den gefährlichen Süden des Landes, zurückkehren, sondern könne auch in anderen Regionen Afghanistans leben, die ausreichend sicher seien. Gegen den ablehnenden Bescheid klagte Nasibullah S. vor dem Verwaltungsgericht Greifswald. Doch obwohl das Verfahren noch nicht abgeschlossen war und das Gericht ihn für den 11. Juli vorgeladen hatte, wurde er eine Woche vor seinem Gerichtstermin nach Afghanistan abgeschoben. Der NDR machte den Fall öffentlich. Das Bundesinnenministerium räumte Fehler ein und veranlasste seine Rückkehr.
Ein Vorgehen der Behörden, was mit vielen Fehlern verbunden war, wird auf diesem Wege nicht rückgängig gemacht, aber der Fehler wird behoben und das Verfahren kann fortgesetzt werden.
Sagt die Anwältin des Asylbewerbers, die Stralsunder SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen im Gespräch mit NDR und Süddeutscher Zeitung. Für sie ist der Vorgang eine Mahnung.
Es geht um Menschen und es geht um Schicksale, die damit verbunden sind. Es wird im Grunde genommen ja konkret deren Leben komplett verändert durch eine Abschiebung. Deshalb ist meine Forderung die, dass vor jeder Abschiebung noch einmal wirklich gecheckt wird, sehr sorgfältig, ob die Abschiebung rechtmäßig ist.
Für Nasibullah S. geht das Asylverfahren in Deutschland nach seiner Rückkehr weiter. Die illegale Abschiebung ändert daran nichts, so Anwältin Steffen.
Also die Chancen sind nicht besser und nicht schlechter geworden. Also im Grunde genommen hat es halt nur diese Unterbrechung gegeben, die aber nichts an den Erfolgsaussichten des Verfahrens ändert. Das wird genauso vom Gericht bewertet werden, als wenn die Abschiebung zwischendurch nicht erfolgt wäre.
Für September ist die mündliche Anhörung vor Gericht geplant. Der Ausgang ist ungewiss. Der 20-Jährige sagt, er habe große Angst, wieder abgeschoben zu werden. Er wolle darüber aber im Moment nicht zu viel nachdenken.
Mein Plan ist, ich will in Deutschland studieren und arbeiten, zur Ruhe kommen, ein neues Leben anfangen.
Ob das gelingt, ist völlig offen.
Das US-amerikanische Unternehmen Tesla gilt als Pionier beim Bau von Elektroautos. Aber in den vergangenen Monaten hat der Konzern immer wieder Probleme gehabt, unter anderem mit der Produktion seines neuen Hoffnungsträgers. Jetzt hat Tesla-Chef Elon Musk überraschend angekündigt, er wolle Tesla von der Börse nehmen, also das Unternehmen von den Aktionären quasi zurückkaufen. Frank Wörner aus der WDR-Wirtschaftsredaktion habe ich gefragt, warum will Elon Musk das denn eigentlich tun?
Er sagt, das wäre der beste Weg für Tesla. Die Ankündigung war so ein bisschen ungewöhnlich, kam via Twitter. Da hat er auch geschrieben, dass die Finanzierung angeblich gesichert ist, sagt Musk. Der Konzern selber hat wenig später dann auch reagiert und hat gesagt, nee, ist doch alles noch nicht entschieden. Also es klingt alles so ein bisschen wirr erstmal, es hat viele Fragen aufgeworfen. Aber die Grundidee dahinter ist, dass er als börsennotierter Konzern regelmäßig Zahlen veröffentlichen muss. Das heißt bei Tesla bisher meistens Verluste. Aktienkurs steigt trotzdem seit Jahren. Das spiegelt eher so die Hoffnung wider, dass das doch noch irgendwann ein gutes Geschäft wird mit den Elektroautos. Es hat auch bisher Elon Musk eigentlich immer geschafft, seine Fans irgendwie zu überzeugen von den Visionen, die er hat. In letzter Zeit, so in den letzten Monaten, ist aber die Kritik doch etwas stärker geworden und darauf hat er auch so ein bisschen dünnhäutig reagiert. Also gab es zum Beispiel so eine Fragerunde von Analysten. Da hat er dann gesagt, die Fragen sind langweilig oder nicht cool. Also hat die ziemlich abgewatscht da drin. Solchen Diskussionen könnte er aus dem Weg gehen, wenn er Tesla von der Börse runternimmt.
Kann er das denn alleine entscheiden?
Nee, das kann er nicht. Da muss er schon einen großen Teil der Eigentümer auf seine Seite bringen. Ihm selbst gehören etwa 20%. Dann kommen noch ein paar ganz große Investoren. Da gibt es jetzt noch gerade so die Meldung, dass ein saudischer Staatsfonds da neu dazugekommen ist. Wenn er jetzt diese großen Investoren überzeugt, die auf seine Seite bringen, kann er das schaffen. Aber er braucht viel Geld dafür. Er hat per Twitter angekündigt, ja, dass er die Aktien für $420 pro Stück kaufen würde dann möglicherweise. Das ist deutlich mehr, als sie momentan an der Börse kosten. Das würde bedeuten, dass Tesla insgesamt $72 Milliarden wert wäre. Da müsste er schon einiges zusammenkriegen. Angeblich ist die Finanzierung ja gesichert. Inzwischen hört man auch aus dem Aufsichtsrat von Tesla, dass sie informiert waren, schon seit letzter Woche, dass sie diesen Rückzug prüfen. So, kleiner Nebeneffekt noch von dieser Twitter-Geschichte gestern. Elon Musk selber hat diese Ankündigung erstmal deutlich reicher gemacht. Der Aktienkurs ist gestiegen, nämlich dadurch, durch die Ankündigung. Das hatte zur Folge, dass er durch seine 20% Anteil, die er hat, mal auf einen Schlag um $1 Milliarde reicher war. Auf einen Schlag. Kann natürlich auch schnell wieder weg sein, das kennen wir ja von der Börse. Und zweiter Haken, weil er das einfach so per Twitter angekündigt hat, das ist eigentlich ja nicht üblich in der Geschäftswelt, könnte das noch Konsequenzen haben? Also da könnte er noch Ärger mit der US-Börsenaufsicht bekommen, weil er da eventuell diese strengen Vorschriften für Börsenunternehmen verletzt hat.
Warum fühle ich mich bloß die ganze Zeit an Trump erinnert? Aber meine ernsthafte, Frage, hat so einen vergleichbaren Fall schon mal gegeben, dass so ein großer Konzern sich von der Börse zurückzieht?
Also bei kleineren kommt das immer wieder vor, bei größeren gibt es ein relativ bekanntes Beispiel, und zwar der Computerhersteller Dell. Den hat der Gründer Michael Dell zusammen mit einem Investor für ein paar Jahren für 25 Milliarden Dollar sozusagen von der Börse weggekauft. Das ist ähnlich, war auch ähnlich von der Situation her wie bei Tesla. Der mochte das auch nicht mit der Kritik, die er da immer ertragen musste. Muss man aber auch dazu sagen, die prüfen jetzt 5 Jahre später gerade wieder, ob sie wieder an die Börse rangehen. Also die Dimension bei Tesla ist einfach nochmal eine Nummer größer. Aber grundsätzlich ist das möglich und das kommt auch immer wieder vor.
Elon Musk will den Elektroautohersteller Tesla von der Börse nehmen. Frank Wörner war das aus der WDR-Wirtschaftsredaktion hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen Hitzerekord haben wir ja gestern schon hinter uns gebracht. 39 Grad soll es gestern mancherorts gewesen sein. Und die meisten Menschen freuen sich wahrscheinlich, wenn es heute bei ihnen wieder etwas kühler wird. Etwas. Aber das Klima bleibt natürlich Thema und Problem mit allen seinen Auswirkungen auf Landwirtschaft, Gärten und Ökosysteme. Darauf ist natürlich auch der Naturschutzbund NABU eingegangen, als er heute seinen Jahresbericht vorgestellt hat. Aus Berlin, Karin Wehrheim.
Seit Jahren passiere in Sachen Klima- und Umweltschutz in Deutschland nichts, so NABU-Präsident Olaf Tschimpke in Berlin. Die Ministerien für Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehr arbeiteten gegeneinander statt miteinander, um den Klimawandel aufzuhalten, in der alten wie in der neuen Bundesregierung.
Hier fehlt uns Führung, muss ich klar sagen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat Frau Merkel international durchaus Führung gezeigt. National fehlt uns in diesem Bereich Führung. Wir brauchen auch die Wahrnehmung der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramts und die Steuerung dieser Prozesse, die fehlt uns.
Vordringlich sei der Ausstieg aus der Kohle. Der NABU fordert ein festes Datum und Zwischenvereinbarungen. Aber es gäbe eine Reihe weiterer drängender Aufgaben für die Politik.
Natürlich müssen Sie sehen, wie Sie die Wälder so umbauen, dass Sie sie vor Trockenheit schützen können. Sie müssen die Moore in Deutschland endlich mal schützen. Übrigens auch die ganzen Niedermoore, die landwirtschaftlich genutzt sind. Da tickt eine Zeitbombe. Da haben Sie das Thema Biodiversität, also Tier- und Pflanzenwelt, gleich mit dabei. Wir können uns diesen Verlust an Insekten einfach schlichtweg nicht leisten.
Dabei lägen Lösungen auf dem Tisch. Der Umbau der EU-Agrarsubventionen zum Beispiel, so Tschimpke.
Würde man Bauern honorieren für ihre Natur- und Ökologieleistung, wäre das völlig unabhängig, auch erstmal ein Stück von der Ernte des Jahres, und würde ihnen auch im gewissen Grad eine Stabilität geben und gleichzeitig auch durch Fruchtfolgen, die wir natürlich einfordern, weg von diesem Monokulturanbau, gleichzeitig auch einen Beitrag zur Stabilität gegen diesen Klimawandel leisten.
Mit der Vogel-Strauß-Politik in Sachen Klimawandel verliere Deutschland international an Glaubwürdigkeit.
Wir hatten ja mal eine Klimakanzlerin, die den Klimaschutz ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Wir haben international eine sehr gute Rolle als Deutschland gespielt auf den Klimakonferenzen, haben sehr darum gerungen, dass das Pariser Abkommen zustande gekommen sind, haben uns sehr bemüht, internationale Nachhaltigkeitsziele auf den Weg zu bringen. Aber dann geht's los. Dann klafft eine Riesenlücke zum Handeln hier in Deutschland. Und diese Lücke ist größer geworden. Und die Mutlosigkeit ist auch größer geworden.
Die Bundesregierung hält sich unterdessen mit Reaktionen auf die neuesten Klimaprognosen bisher bedeckt. Auf die Frage, ob es Notfallpläne für die Trinkwasserversorgung in Deutschland gebe, sollte die Trockenheit anhalten, sagte die Sprecherin des Innenministeriums Eleonore Petermann lediglich.
Ja, es gibt Notfallpläne. Ob ein solcher Notfall jetzt vorliegt, ist mir nicht bekannt. Das müsste ich erfahren haben.
Engpässe beim Trinkwasser könne es zwar vereinzelt geben, schätzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Bundesweit sei die Versorgung aber gesichert.
Es hat für ziemlichen Wirbel gesorgt, als neulich die Behauptung im Raum stand, Verfassungsschutzchef Georg Maaßen habe der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petri Tipps gegeben, wie sie die Partei da raushielte, dass der Geheimdienst sie beobachtete. Maaßen hat das dementiert. Die Quelle dafür aber ist das Buch Inside AfD, und das hat Franziska Schreiber verfasst, die mal selber AfD-Mitglied war. Sie hat nichts von dem zurückgenommen, was sie behauptet hat, und heute hat sie persönlich Stellung bezogen. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
Das Interesse an Inside-AfD-Autorin Franziska Schreiber ist groß. Etliche Journalisten sind an diesem Vormittag in die Bundespressekonferenz gekommen. Das wichtigste Thema: die Vorwürfe gegen Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Nach Darstellung von Schreiber soll Maaßen der damaligen Parteichefin Frauke Petri Tipps gegeben haben, wie die AfD es vermeiden könne, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Zum Beispiel, indem man Björn Höcke aus der Partei werfe. Christian Strasser vom Europa-Verlag.
Die betreffenden Personen streiten das ab, dementieren das, was für uns im Verlag und für meine Autorin bedeutet, dass wir als unseriös dastehen.
Deswegen verliest Schreiber eine eidesstattliche Erklärung. Sie bleibe bei der Darstellung und ihr sei bekannt, dass die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden könne.
Hiermit erkläre ich Folgendes an Eidesstatt. Die Darstellung bezüglich Herrn Maaßen und Frau Petri basiert auf meiner persönlichen Wahrnehmung. Teilweise war ich bei den Vorgängen selbst anwesend. Teilweise hatte ich zu dem Zeitpunkt dieser Vorgänge unmittelbaren Kontakt zu den Beteiligten, namentlich zu Frauke Petri.
Schreiber versichert auch, dass Frauke Petri mehrmals zu ihr gesagt habe, Maaßen sei der AfD wohlgesonnen, die Partei habe Glück. Diesen Vorteil dürfe man nicht leichtfertig verspielen. Maaßen hat diese Darstellung zurückgewiesen. Gespräche, wie man einer Beobachtung entgehen könne, habe es mit Petri nicht gegeben. Man führe aber, so Maaßen, Zitat, regelmäßig Gespräche im parlamentarischen Raum, etwa über die Sicherheitslage oder die Gefährdung von Parteipolitikern. Ob Schreibers eidesstattliche Erklärung Maaßen nun unter Druck setzt, sich ausführlicher zu äußern, unklar. Es geht auch um Franziska Schreibers Erlebnisse in der Partei, ihre Radikalisierung, wie sie schreibt, und ihre Wahrnehmung, dass die Rechtsextremen die AfD de facto übernommen haben. Vor Ort ist auch Christian Lüth, Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Gelegentlich verzieht er das Gesicht oder lacht ironisch. Was hält er von diesem Buch?
Zu so einem maßlosen Schwachsinn werde ich mich überhaupt gar nicht äußern.
Er sagt dann aber doch:
Ich wundere mich nur, dass diese Frau das Risiko eingeht, jetzt mit so viel Unwahrheiten an die Öffentlichkeit zu gehen. Das wird sicherlich für sie Konsequenzen haben.
Lüth glaubt, der eine oder andere könnte gegen Franziska Schreiber klagen. Andere AfD-Politiker sowie André Poggenburg unterstellen Schreiber, sie trete jetzt nach, weil sie nach Petri nichts mehr habe werden können in der AfD. Inhaltlich, zum Beispiel zu den Rechtsruckvorwürfen, hat allerdings noch keiner etwas Substanzielles gesagt. Schreiber formuliert am Ende ihres Auftritts ein Plädoyer.
Man kann immer überall austreten und man kann immer sagen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und die Menschen, mit denen man danach Kontakt haben möchte, die werden das immer akzeptieren.
Ein Beitrag von Kilian Pfeffer. Kanada und Saudi-Arabien hatten eigentlich gerade ein Handelsabkommen geschlossen. Die Beziehungen schienen problemlos zu sein. Dann hat das Regime in Riad wieder mal Menschenrechtsaktivisten festnehmen lassen, darunter auch viele Frauen. Und die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, die hat das auf Twitter sehr kritisiert. Seitdem läuft Riad sozusagen diplomatisch Amok. Es wies den kanadischen Botschafter aus und zog seinen Botschafter aus Ottawa zurück. Und heute hat es die medizinische Zusammenarbeit der beiden Staaten gestoppt. Einzelheiten von Carsten Kühntop.
Saudi-Arabien lenkt nicht ein und ist nicht zu einer Schlichtung bereit. Außenminister Adel al-Jubeir sagte vor Journalisten in Riad, es gebe keinen Raum für eine Vermittlung. Jubeir wörtlich, es wurde ein Fehler gemacht und ein Fehler sollte ausgebessert werden. Die kanadische Regierung wisse, was sie tun müsse, um ihren so wörtlich großen Fehler zu korrigieren. Es gebe nichts zu verhandeln. Der Außenminister fügte hinzu, sein Land ziehe weitere Maßnahmen gegen Kanada in Betracht. Welche das sein könnten, sagte er nicht. Zuvor hatte die saudische Regierung alle Programme zur medizinischen Behandlung in Kanada beendet. Das bedeutet, dass Saudis, die sich derzeit dort behandeln lassen, das Land zu verlassen haben. Man koordiniere jetzt den Transfer dieser Patienten in andere Staaten, so die amtliche Nachrichtenagentur. Außerdem müssen alle Saudis, die derzeit in Kanada studieren, ihre Studienplätze aufgeben. Das trifft etwa 15.000 Hochschüler. Auch hier erklärte die Regierung, man werde den jungen Leuten helfen, in anderen Ländern Studienplätze zu finden. Ihren Handel mit Kanada schränkten die Saudis weiter ein. Die zuständige staatliche Agentur teilte mit, man werde künftig keinen Weizen und keine Gerste mehr von dort einführen. Laut Außenminister Jubeir sind aber bestehende kanadische Investitionen in Saudi-Arabien von den Strafmaßnahmen nicht betroffen. Wie die Financial Times unterdessen berichtet, haben die saudische Zentralbank und die staatliche Pensionskasse ihre Vermögensverwalter angewiesen, sich von allen kanadischen Aktien, Anleihen und Geldbeständen zu trennen, und zwar egal, was das koste, so das Blatt. Der wirtschaftliche Schaden durch die saudischen Strafmaßnahmen hält sich für Kanada unter dem Strich in Grenzen. Das Handelsvolumen der beiden Länder betrug bisher lediglich knapp 4 Milliarden US-Dollar im Jahr. 2017 machte der Wert der kanadischen Exporte nach Saudi-Arabien lediglich 0,2% aller Ausfuhren des Landes aus.
Und damit endet das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.